Hallo zusammen. Wer mich von den Chemnitzer Linux-Tagen kennt, der weiß, dass ich die Veranstaltung gerne nutze, um einen gewissen Impuls zu geben dazu, dass wir natürlich unser Hackertum, unsere Beschäftigung mit technischen Themen, mit freier Software, mit Open Source unbedingt auch nutzen sollten, um gesellschaftliche Änderungen herbeizuführen. Und mit der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung, immer mehr neue Technologien, immer schnellere Entwicklungen, das erleben wir immer noch, erleben wir eine sehr starke Normalisierung davon, dass jeder Zugang zur Technik hat und vor allem auch es eine Normalität geworden ist, dass jeder digitale Angebote nutzen möchte und jeder auch auf alles aufspringen muss, was letztendlich angeboten wird. Das ist etwas, was in der Gesellschaft offenbar eine sehr starke Verbreitung findet. Häufig fokussiere ich mich auf Kinder und Jugendliche, weil ich bei TechKids aktiv bin. Heute stehe ich aber auch mal ganz persönlich hier, weil ich gerade im letzten Jahr selber eine ganze Reihe negative Erfahrungen gemacht habe, was diese Selbstverständlichkeit angeht, dass man bei jedem digitalen Angebot mitmacht und einverstanden ist. Ja, ich bin Nick, 33 Jahre alt, unter anderem Gründer der TechKids-Gemeinschaft. Da sage ich ganz am Ende noch ein bisschen was dazu. Ich bin Trainer für Open-Source-Themen, Linux, PostgreSQL, Rust und noch ein paar Dinge mehr. Und ich bin betroffen von Digital-Ableismus. Ja, was soll das heißen? Ich war ein bisschen verwirrt von Verhalten meines LibreOffice. Ich bin natürlich ständiger Verfechter des Themas informationeller Selbstbestimmung. Jetzt würde ich gerne mal von euch erstmal kurz ein Handzeichen sehen. Wer kann denn mit dem Begriff informationelle Selbstbestimmung überhaupt was anfangen? Okay, also alles Experten, dann. Schau mal. Bitte? Okay, ja. Mir ist es tatsächlich am wichtigsten, heute einen Impuls zu geben, auch mal um sich rumzugucken, wenn ihr hier rausgeht, in die Communities um euch rumzuschauen, in eurem privaten Umfeld vielleicht auch zu schauen und die Idee, über die ich hier rede, vielleicht auch ein bisschen weiterzutragen. Ja, was ist eigentlich informationelle Selbstbestimmung für die Menschen an den heimischen Empfangsgeräten? Die konnten sich ja gerade nicht melden. Selbstbestimmung, das ist was, das hat überhaupt nichts mit Digitalem zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, frei entscheiden zu können, was man möchte und was man nicht möchte. So, ganz analoges politisches Thema, keine besonders neue Sache. Natürlich immer mit der gebotenen Verantwortung, die dazugehört. Es geht darum, für sich frei entscheiden zu können, über sein Leben frei entscheiden zu können und dabei auch anderen den gleichen Freiraum zu lassen. Das ist Selbstbestimmung. Freiheit, und an der Stelle möchte ich dem Datenschützer Martin Rost danken für seinen Ansatz zu diesem auch Datenschutzthema. Freiheit, gibt es eigentlich eine sehr passende Definition auf Wikipedia. Freiheit bedeutet, wie es formuliert, ich lese mal einfach vor, wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Und dieses kleine Detail hier, ohne Zwang, das bitte ich euch hier für euch kurz zu verinnerlichen. Da wird es gleich nämlich ganz essentiell drum gehen. Ja, und informationell, alles, was sich um Informationen rankt. Informationelle Selbstbestimmung bedeutet eigentlich, dass man frei darüber und selber darüber entscheiden darf, was mit seinen persönlichen und personenbezogenen Informationen eigentlich passiert. Dann gibt es da noch so einen anderen Begriff, das wird häufig sehr, sehr vermischt verwendet. Die meisten Leute sagen, wenn sie informationelle Selbstbestimmung meinen, häufig auch gerne Datenschutz. Deswegen möchte ich hier auch kurz das noch einmal aufgreifen, was eigentlich Datenschutz ist. Datenschutz, das kennen wir aus dem Kontext DSGVO und der Datenschutz ist immer schuld. wenn irgendwas nicht gemacht werden darf oder irgendwas weiterhin per Fax gemacht werden muss oder nur persönlich geht oder gar nicht geht, dann ist meistens der Datenschutz schuld. Daher kennt man den Begriff natürlich sehr, sehr weitreichend. Und was er eigentlich meint, womit er sich beschäftigt, ist die Frage, wann eigentlich Organisationen, ja, also größere Einrichtungen wie Firmen, Vereine, Behörden, eigentlich personenbezogene Daten von einzelnen Menschen verarbeiten dürfen. Die Grundregel dafür ist sehr einfach, nämlich gar nicht. Es sei denn, es trifft eine von 7 bestimmten Ausnahmen zu. Das ist das, was uns die Europäische Datenschutzgrundverordnung sagt. Dem entgegensteht, und das ist auch eines der 7 Kriterien, wann Daten verarbeitet werden dürfen von einzelnen Menschen, wenn eine Einwilligung vorliegt. Also, womit haben wir es beim Datenschutz und beim Datenschutzrecht zu tun? Es geht um ein Schutzrecht, das einzelne Menschen, Individuen gegenüber Organisationen haben. In einem Machtgefälle, in dem Firmen, Behörden und so weiter meistens eine größere Macht haben über den Einzelnen als die einzelne Person selber. Okay, ja, was heißt das jetzt alles zusammen? Das heißt, dass immer dann, wenn ich mich entscheide, dass ich meine personenbezogenen Daten, meine Informationen weitergeben möchte, dass ich in irgendein Vorhaben einwilligen möchte, dass diese Entscheidung de facto frei sein muss, damit sie informationell selbstbestimmt ist. De facto frei, da hatte ich jetzt eben schon auf dieses Detail hingewiesen. Und da möchte ich mal hier so ein paar Beispiele zeigen, wo man vielleicht nicht so frei ist, wie man sich das jetzt auf den ersten Blick vorstellt. Ja, wir kennen alle diese Ankreuzkästchen. Ich bin mit den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Das kann ich anklicken oder eben nicht. Kann ich mich ja frei entscheiden. Ne? Ganz binär, true oder false, ja oder nein. Gut, einfache Entscheidung. Hat schon mal jemand von euch vor diesem Ankreuzkästchen gesessen und sich gedacht, also eigentlich jetzt nicht, aber muss ja. Wer kennt diese Situation? Okay, gut. Ja, mal so ein paar Situationen hier nochmal aufgegriffen. Vielleicht ist ein oder zwei davon noch nicht allen bewusst. Ganz klassisches Beispiel, womit ich natürlich aufgrund meiner Arbeit im pädagogischen Bereich und im Bereich der digitalen Bildung immer wieder zu tun habe, ist der Bereich Schule. Ja? Kommt ganz häufig vor, lest mal als Hausaufgabe den Zeitungsartikel sowieso über irgendein aktuelles politisches Thema oder guckt euch mal ein Video an. Und wenn die SchülerInnen dann zu Hause sitzen und diese Hausaufgabe machen müssen, dann stehen sie davor. Paywall, ne? Du kommst jetzt nur weiter, wenn du Geld bezahlst oder dem Tracking auf unserer Nachrichtenwebsite zustimmst. Okay. Und vielleicht auch viele schon mal gesehen. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ist diese Einwilligung noch freiwillig? Also kann ich jetzt hier wirklich sagen, nö, möchte nicht getrackt werden? Genau, in den meisten Fällen muss ich dann gehen. Dem konkreten Beispiel hier, Lübecker Nachrichten, da habe ich die Wahlfreiheit. Entweder ich möchte den Artikel lesen, und mich dabei tracken lassen oder halt bezahlen, ist die andere Alternative, oder eben nicht. Als Einzelperson, wenn ich da als erwachsener Mensch davor sitze, ist das vielleicht eine noch recht einfache Entscheidung, je nachdem, wie stark mein Interesse an dem Thema ist. Aber wenn ich das als Hausaufgabe bekomme, als SchülerIn, dann sitze ich natürlich da und kriege vielleicht auch noch ein bisschen Druck von meinen Eltern, die das vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen können, warum ich da jetzt nicht auf Einwilligen klicke, weil die 6 will ich mir eigentlich nicht einhandeln. Und ob ich da jetzt ein bisschen personenbezogene Daten aus meinem Browser und von meinem Internetanschluss oder irgendwelchen Tracking-Cookies da lasse, das ist mir ein bisschen egaler, als ob nachher im Lehrerkalender halt entsprechend eine schlechte Note steht. Also hier ganz klassischer Fall. In der Schule ist meistens keine Freiwilligkeit gegeben, wenn es um Einwilligung zu Datenschutz und Nutzungsbedingungen geht. Anderes Beispiel, und hier ist jetzt ein Fall, der mich wirklich ganz, ganz persönlich betroffen hat. Eine Einladung zu einer Aufstellungsversammlung von einer politischen Partei zu einer Wahl. Sehr schön, wir haben aus der Corona-Pandemie mitgenommen, dass man Formate auch digital online machen kann. Man muss nicht irgendwo hinfahren, man kann gemütlich vom Sofa aus teilnehmen. Und wie man jetzt hier an der Einführung schon erwarten kann, in dem Moment, wo ich das tun will, stehe ich wieder vor so einem blöden Kasten und mir wird gesagt, also jetzt musst du aber erstmal noch hier einwilligen. Und da belege ich mir natürlich rein rechtlich irgendwie, ich habe doch hier schon einen Vertrag mit meiner Partei. Ne? Da gibt es eine Parteisatzung und da steht drin, wie das Vertragsverhältnis zwischen mir und der Partei aussieht. Warum soll ich denn jetzt hier auch nochmal auf Akzeptieren klicken und irgendwelche Nutzungsbedingungen von irgendeiner komischen Firma da akzeptieren, ja, von Zoom in diesem Fall. Vielleicht mache ich es aber trotzdem, denn ich habe überall gelernt, in der Schule und auch in meinem Aktivismus, dass politische, demokratische Beteiligung unfassbar wichtig ist. Und sich rauszuhalten eigentlich keine gute Idee ist, wenn man irgendwo seine Meinung einbringen möchte. Also habe ich auch hier wieder das Problem, ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, möchte ich getrackt werden oder nicht. Die Entscheidung, die ich eigentlich treffen muss, ist, möchte ich mich demokratisch beteiligen oder nicht? Also auch hier wieder in dem Sinne eigentlich keine Freiwilligkeit. Und als letztes Beispiel, ist einer meiner Lieblingsaufreger, muss ich sagen. Also alle Konferenzen und auch Open-Source-Projekte haben mittlerweile Codes of Conduct übernommen oder geschrieben oder in irgendeiner Form sich Regeln gegeben zum Umgang miteinander. Das ist eine sehr positive Entwicklung, wie ich finde, dass man sich darüber mehr Gedanken macht. Und sehr häufig wird dieser Maßstab All Creators Welcome, Be Excellent to Each Other, wir kennen es aus in diesen Formulierungen aus dem CCC-Umfeld, dabei wird ganz, ganz häufig der digitale Bereich vergessen. Und was ich hier besonders schön fand, war, ich wollte vor einiger Zeit zu einer Konferenz reisen und hatte dafür tatsächlich nicht so die finanziellen Mittel, die ich gebraucht hätte. Wahrscheinlich noch mehr, als es für viele andere gibt. Ich möchte das jetzt gar nicht hier auf mich alleine beziehen und mich hier als Opfer hinstellen, aber mir ist schon wichtig, hier auch von persönlichen Erfahrungen zu berichten, statt einfach nur irgendwas Abstraktes. Und das Tool der Wahl ist natürlich Google Forms mit dem schönen Vermerk unten. Wenn Sie dieses Formular abschicken, dann stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Google zu. Und da frage ich mich, bin ich denn jetzt eigentlich immer noch willkommen, auch wenn ich eigentlich nicht hier getrackt werden möchte? Und stehe ich jetzt wirklich vor der Wahl, möchte ich auf die Konferenzteilnahme verzichten, weil ich die finanziellen Mittel nicht habe oder zum Beispiel aus medizinischen Gründen Hilfe brauche? Ist mir das so wichtig, dass ich mein anderes Grundrecht, nämlich das auf informationelle Selbstbestimmung, entsprechend hinten überfallen lasse? Das sind Situationen, die ich immer sehr schwierig finde. Und wenn es dann geht es noch weiter in manchen Fällen, das ist dann der schlechteste Fall, wo ich am meisten dazu einladen möchte, dass dieser Fall vermieden wird. Nämlich, wenn man da mal nett nachfragt und, wer mich schon mal im Fediverse liest, der weiß, dass ich nicht immer besonders nett nachfrage, aber manchmal frage ich auch sehr nett nach, fand ich, oder zumindest sehr, sag ich mal, sehr, sehr sachlich. Und dann bittet man darum, doch an einer Aufstellungsversammlung teilnehmen zu dürfen und freut sich schon auf eine konstruktive Antwort. Und die Antwort, die ist dann, lieber Nick, wir können deine Bedenken verstehen, aber außer dir hat niemand dieses Problem, glauben wir. Von daher ist es auch keins. Okay, gut. Ne, das ist natürlich, finde ich, das wird dem Anspruch, dass wir ein Miteinander leben wollen, nicht gerecht. Und das beobachte ich leider mit wachsender Besorgnis, dass das in vielen Communities immer öfter vergessen wird, dass auch dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung etwas mit Gleichberechtigung zu tun hat und mit Accessibility und dem Zugang zu den Gemeinschaften. Die Gründe sind vielfältig, warum man vielleicht hier die Entscheidung treffen möchte, die Nutzungsbedingungen einer bestimmten Plattform nicht zuzutreffen oder seine persönlichen Informationen ihm nicht weiterzugeben. Das Wichtigste und, wie ich finde, auch das, was am wenigsten wegdiskutiert werden kann, ist tatsächlich die freie Entscheidung. Es geht hier letztendlich um einen Eingriff in seine Intimsphäre zuzulassen, wenn ich mich jetzt dafür öffne, dass andere, dass irgendein Unternehmen mich tracken darf, meine Daten verarbeiten darf, dass ich dem zustimme, um irgendwo dabei sein zu dürfen, um an irgendetwas teilhaben zu dürfen. Und diese freie Entscheidung, das nicht zu tun, die sollte hier auch einen sehr hohen Stellenwert haben, ähnlich wie wir das bei anderen Eingriffen in die Intimsphäre völlig selbstverständlich finden. Dann gibt es aber noch Gründe, auf die man vielleicht keinen Einfluss hat. Alter, ja, auch hier wieder meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da sehe ich es immer wieder, dass wir mit einer Gruppe von Tech-Kids zu einer Konferenz fahren wollen oder online teilnehmen wollen. Und irgendwo steht man immer vor dem Satz, sie müssen 16 Jahre alt sein, um diese Bedingungen anzunehmen. Ja, obwohl, ja, es gibt auch schöne Beispiele. Neulich habe ich mit jemand anderem zusammen an einem Beteiligungsformat teilgenommen, ging es auch um politische Beteiligung im Bereich Digitalpolitik. Die Veranstaltung war geöffnet für Menschen ab 14 Jahren. Und es wurde Zoom genutzt und man musste beim Teilnehmen anklicken, dass man mindestens 16 Jahre alt ist. Gut, sagen wir, ne? Klick einfach drauf, ne? Weiß ja keiner, wie alt du wirklich bist, sage ich gleich noch was zu. Gefährdung wird ganz häufig vergessen. Die Fälle, in denen durch das Weitergeben von personenbezogenen Informationen eine tatsächliche Gefährdung entstanden ist oder entstehen könnte, die sind real. Ich habe gleich ein paar Beispiele dazu. Wenn wir hier an politische Fragen denken, trauriges Beispiel, man muss es leider so nennen. Wenn wir mal so ein bisschen darüber nachdenken, was mit zum Beispiel in einem Land wie der Ukraine angefallenen personenbezogenen Daten passiert, wenn russische Streitkräfte, wenn Russland entsprechend da jetzt Firmen und Behörden in Regionen übernimmt. Sowas passiert leider. Wir sehen jetzt, dass diese Fälle nicht konstruiert sind. Datenschützer haben sehr lange vor solchen Fällen gewarnt, dass auch in Ländern, wo wir eigentlich von einer starken Demokratie ausgegangen sind oder von politischen Verhältnissen, in denen eigentlich niemand gefährdet sein sollte, da beobachten wir, dass diese Gefährdung leider dann als böse Überraschung doch auftreten kann. Also auch da ist es völlig legitim zu sagen, wir müssen Leute schützen oder auch akzeptieren, dass Leute sich selber schützen wollen, selbst wenn wir aktuell denken, das sei konstruiert. Herkunft ist auch noch so ein Thema. Das ist was, was, wenn man sich Nutzungsbedingungen anguckt, häufig auch noch eine Rolle spielt, nämlich dass alle Dienste, die von US-Konzernen gehostet werden, eigentlich die Nutzung von Menschen aus von der US-Regierung aktuell sanktionierten Ländern nicht zulassen. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Beispiele mal noch schnell. Einreiseverbote in die USA wegen Chatnachrichten auf Facebook. Der Motel One Leak habe ich hier drin. Ja, also es war ein Unfall, mit der sehr gut hätte vermieden werden können. Ich finde es hier besonders jetzt in diesem Kontext meines Vortrags interessant, weil ich meine Daten da gar nicht selber hinterlassen hatte, aber trotzdem betroffen war. Weil ein wiederum politisches Beteiligungsformat hier netterweise für mich ein Zimmer gebucht hatte. Und so war ich dann eben betroffen. Zum Thema Zoom auch noch was von jetzt eben. Also als einige Beispiele nochmal für die Erinnerung, dass die Gefährdung durch die Weitergabe von Daten durchaus ein reales Bedenken ist. Informationelle Selbstbestimmung bedeutet natürlich auch immer, dass ich mich frei entscheiden darf, meine Informationen preiszugeben und Plattformen zu nutzen. Ja, das ist auch Teil der informationellen Selbstbestimmung. Wir sollten es aber eben nicht erwarten und verlangen. Ja. Okay, das funktioniert gut, die Folie. Ja, ganz konkret, was wünsche ich mir von euch? Ja, erstmal, wenn ihr in Communities tätig seid, vielleicht auch nicht in eurem eigenen Tätigkeitsbereich, vielleicht auch in Teams um euch drum herum, wenn ihr Konferenzen organisiert und auch im Source-Projekten tätig seid, nehmt bitte auch Einzelpersonen ernst, die die Entscheidung treffen, eine Einwilligung nicht erteilen zu wollen, und sagt ihr nicht, naja, dann bleibst du halt draußen. Setzt euch entsprechend da auch in den Teams ein, wenn ihr irgendwo zugehört. Vielleicht lest auch mal, wenn ihr in einer Community aktiv seid, die Nutzungsbedingungen von den Plattformen, die genutzt werden, um sich anzumelden, um einen Vortrag einzureichen, um einen Bug einzureichen. Und sagt den Leuten bitte auch nicht, klickt einfach auf Akzeptieren oder gibt halt Fake-Daten ein. Das ist hier, glaube ich, nicht die Maßgabe, der Maßstab, nach dem sich das richten sollte. Ja, und das finde ich hier ein Ansatz, den ich gerne teilen möchte, weil es mein persönlicher Ansatz ist, zur Normalisierung der informationellen Selbstbestimmung. Wo wollen wir hin? Wir wollen eigentlich dahin, dass eben jemand, der sagt, ich möchte meine Einwilligung nicht erteilen, eben nicht ausgegrenzt wird, sondern damit gar nicht besonders auffällt, weil dieses Verhalten als normal betrachtet wird. Und deswegen, wenn ihr mit Kindern und Jugendlichen zu tun habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr helft, diesen Gedanken schon sehr früh in die digitale Bildung und in die politische Bildung in der Schule zu tragen. Sowohl auf technischen Wegen, nämlich halt digitale Souveränität und informationelle Selbstbestimmung in Schulen zu ermöglichen. Informationelle Selbstbestimmung auch bei Lehrkräften anzusprechen. Wenn ihr Lehrkräfte seid oder mit Jugendlichen zu tun habt, in Jugendprojekten seid, fragt die Kinder, ob von ihnen Fotos gemacht werden sollen. Sammelt nicht nur die Unterschriften von Eltern dazu ein, fragt bitte die Kinder. Wenn ihr selber Kinder habt und jemand fragt euch, darf ihr Kind fotografiert werden, jetzt als Beispiel, ja, dann sagt, ja, ist von mir aus wahrscheinlich schon okay, aber haben Sie eigentlich schon mein Kind gefragt? Wird viel zu selten gemacht, kann ich aus sehr viel Erfahrung sagen. Okay, für die schamlose Eigenwerbung habe ich nicht mehr genug Zeit. Bei TechKids ist das ein ganz großes Thema, um dafür zu sorgen, dass Technik hinterfragt werden darf, dass frei entschieden werden darf und dass alle dann am Ende auch die Möglichkeit haben, aktiv mitzugestalten. Wer sich für diesen Jugendaspekt besonders interessiert, findet uns sicherlich gleich noch ein paar Minütchen bei unserem Stand mit dem großen Plüschleoparden, irgendwo da vorne. Ja, und dann, denke ich, haben wir noch einen kleinen Moment Zeit für Fragen. Ich danke euch fürs Zuhören und dafür, dass ihr in nächster Zeit ein bisschen achtsam bei euch und in eurer Umgebung seid und auf das Vergessen von informationeller Selbstbestimmung vielleicht an der einen oder anderen Stelle hinweist.
Da vorne gibt es eine Frage.
Ich habe noch ein Beispiel für dich. Es ist in Deutschland nicht möglich, eine Therapie zu machen. Und die Dänen zu unterschreiben. Ich mache verschiedene Therapien, um die fortzusetzen, muss ich unterschreiben, da ich nicht und von der Selbstbestimmung.
Das war ein Beispiel für Fälle, wo du nicht ja, auch ein Gleichberechtigungsproblem hast, um Zugang zu.
Ja. Ich habe Zugang. Wenn ein Therapie vorne ist, muss ich unterschreiben.
Okay, danke schön.
Gibt es noch andere Fragen? Wir haben einen kleinen Saal, da können wir es erlauben.
Jo, da du ja viel im Bildungswesen unterwegs zu sein scheinst, hätte ich mal eine Frage. Hast du ein Beispiel dafür? Hat mal jemand auf sein Recht bestanden, irgendwie so ein einen Zeitungsartikel nicht lesen zu wollen, weil er keine Lust hat, einzuwilligen? Ich meine, wenn das die Entscheidungsfreiheit rechtlich so fixiert ist, dann müssen wir doch eigentlich auch tatsächlich darauf bestehen können, oder? Oder ja, wie ist dann das Rechtsverhältnis? Kann die Schule dann sagen, ja gut, dann müssen sie halt woanders studieren? Oder im Extremfall gibt es da Beispiele?
Es gibt viel zu wenig. Was ich bei uns im Vereinskontext mit den Kindern und Jugendlichen sehr häufig beobachte, ist, dass der Druck natürlich sehr groß ist. Leider auch von Eltern, dass Eltern sagen, naja, also du wirst jetzt nicht von deinem Recht Gebrauch machen, denn du musst gut in der Schule abschneiden, wir diskutieren nicht mit deinen Lehrern. Das wird das ist eine sehr, sehr verbreitete, Sichtweise. Und daher kommt auch, dass natürlich niemand seine Schule verklagt oder so. Ne? Also diese Fälle werden natürlich nicht besonders öffentlich. Wenn sich mal jemand wehrt und vielleicht eine schlechte Note kriegt, weiß man auch nicht, wie oft das passiert und ob das passiert. Aber es gibt ja andere Fälle, zum Beispiel, dass Daten an Microsoft weitergegeben werden, obwohl es nicht erlaubt ist. Ich kenne ein ganz konkretes Beispiel, wo eine ganze Schule plötzlich den zweiten Vornamen eines Kindes kannte, den es eigentlich geheim halten wollte, weil die Schule das in die öffentlichen Benutzerlisten bei Microsoft 365 weitergegeben hatte. Auch da wollten sich die Eltern nicht gegen wehren. Und das Problem beim Datenschutzrecht ist, dass das alles Zivilrecht ist. Und solange sich niemand bei den Aufsichtsbehörden beschwert oder klagt, gibt es keine Rechtsprechung und deswegen auch keine Klarheit in eben diesen Grauzonen, was da erlaubt ist und was nicht.
Ich würde noch eine kurze letzte Frage zulassen und dann auf Gespräche am Stand verweisen.
Jo, Raum. Okay. Warum versucht man sich nicht einfach dagegen zu wehren und jedes Mal, wenn der Pop-up hochkommt, einfach auf Ablehnen drücken? Manche Webseiten haben sich auch darauf eingestellt, die löschen dann, also nicht löschen, sondern die bereinigen den kompletten Kontext, heißt auch den kompletten HTML-Code, somit man wirklich nur rein Text als Nachrichtenausgabe hat. Sieht auf den ersten Blick sehr unanspruchsvoll, es ist einfach nur rein Text, keine Formatierung, nichts. Aber dafür hat man dann auch die ganze Werbung, Tracking und alles komplett übersprungen. Machen sehr, sehr, sehr wenige, aber öfters mal auf Ablehnen drücken. Manchmal passiert was Gutes.
Manchmal passiert tatsächlich was Gutes. Ne? Also öfter mal auf Ablehnen klicken, einfach mal ausprobieren, ist natürlich auch eine gute Sache. Digitale Selbstverteidigung einfach mal auszuprobieren und zu üben. Sehr gute Empfehlung. Dankeschön. Gut, dann sind wir mit der Zeit mehr als durch. Ja.
Genau, einen herzlichen Dank nochmal für den Vortrag und für die Beantwortung der Fragen.